Deutschlandfunk. Der Tag.
Hallo liebe Fridays, hallo liebe For Future Community.
Sorry für die Tonqualität, irgendwas stimmt da nicht an den Einstellungen.
Auf die virtuelle Straße, herzlichen Dank dafür. Ich bin im Herzen und auf virtuellen Wege mit dabei.
So klang das heute unter anderem beim Online-Klimaprotest von Fridays for Future. Auch der Medizinjournalist Eckhard von Hirschhausen war dabei, haben wir gerade gehört. Die Protestaktionen heute an diesem Klimastreiktag, die finden zum allergrößten Teil im Internet statt. In sozialen Netzwerken, auf Online-Portalen und auf vielen anderen Seiten. Wie das aussah und was das Online-Demonstrieren so alles an Problemen mit sich bringt, das hören wir gleich von Barbara Schmidt-Matern. Auch bei der EU läuft inzwischen fast alles nur noch über Videokonferenzen. Auch beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs gestern war das so. Und auch da klappt das mit der Online-Kommunikation nicht immer so ganz. Vielleicht ist das auch einer der Gründe dafür, dass das Ergebnis von gestern so mager ist. Das bespreche ich mit unserer Europakorrespondentin Bettina Klein. Heute ist Freitag, der 24. April 2020. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Hallo Barbara, grüß dich.
Ja, hallo Tobias.
Barbara, dieser weltweite Klimaprotest von Fridays for Future heute, das läuft nicht wie sonst üblich auf den Straßen und in Innenstädten überall auf der Welt, natürlich ist klar wegen Corona, sondern jetzt alles im Internet. Wie sieht das denn aus?
Es ruckelt ganz schön, muss man sagen. Also wir erleben auch heute bei diesem Netzstreik, also ein Streik, der ja von der Straße ins Internet gewandert ist, dass es in Sachen Digitalisierung zumindest hier bei uns in Deutschland noch einiges zu tun gibt. Um 12 Uhr heute Mittag sollte pünktlich der Livestream starten auf der Homepage von Fridays for Future oder auch auf den verschiedenen bekannten Kanälen der sozialen Netzwerke. Konnte man diese Seite einfach öffnen und zuhören oder auch dort Kommentare posten. Und das wurde auch reichlich getan. Die Kommentare rechts auf dem Bildschirm, die liefen so schnell darunter, dass ich gar nicht mit dem Lesen nachkam. Also da stand dann zum Beispiel Unterstützung aus Spiekeroog oder Bleibt am Ball, Kinder. Oder die Kirchenglocken haben auch in Rinteln geläutet. Und einer schrieb dann, oh, wir sind so viele, dass das Netz offenbar überlastet ist. Und das führte eben dazu, dass dieser Livestream, den die Jugendlichen jetzt wochenlang vorbereitet haben für diesen globalen Netzstreik, dass der fast eine Dreiviertelstunde nicht ans Laufen kam. Da war einfach nur ein blinder Bildschirm. Die Fridays for Future-Bewegung hat versucht, das mit Humor zu nehmen. Sie haben dann irgendwann den Spruch eingeblendet, wir sind gleich zurück, aber dieser Stream läuft immer noch besser als die Klimapolitik der GroKo.
Ah ja, schöner Kommentar, schöne Schlussfolgerung, kann man wahrscheinlich so sagen. Wir haben jetzt am Anfang gehört, Eckhard von Hirschhausen mit so leicht verzerrter Stimme. Wie ist denn dessen Auftritt weitergegangen?
Ja, auch der hat versucht, sein Bestes zu geben. Das war heute Mittag, so kurz nach zwei war sein Auftritt dran. Also es tummeln sich sozusagen Prominente und Wissenschaftler bei diesem Livestream mit verschiedenen Auftritten, mit Interviews, mit Botschaften, die sie loswerden wollen. Und Eckhard von Hirschhausen hatte gerade schon angesetzt, so um 20 nach eins etwa, für ein paar Sekunden nur. Und dann war wieder alles stumm. Dann wurde wieder dieser Störbildschirm eingeblendet. Also man muss sich das wirklich früher wie beim alten Fernseher vorstellen, wenn das Bild wieder komplett weg war bei Gewitter und dann das Störbild eingefahren wurde.
Das
Testbild, genau. Danke, der Name fehlte mir gerade, der Begriff. Und so war das hier auch. Dann kam eben wieder sekundenlang nichts. Ich habe dann hier am Homeoffice im Schreibtisch einfach versucht, währenddessen schon mal Töne zu schneiden oder was anderes zu machen. Und dann hörte ich plötzlich diese krächzende Stimme wieder und dachte, mein Gott, Gott sei Dank, man versteht wenigstens was. Und das hat sich Eckhard von Hirschhausen wohl auch gedacht und hat dann eben schnell versucht, seine Botschaft unterzubringen, wie wichtig dieser Protest ist und dass es auch in Corona-Zeiten daran erinnert wird, dass wir auch noch eine Klimakrise haben.
Ist denn dieser Protesttag, ist der tatsächlich komplett online, nur im Netz? Oder findet da auch etwas wirklich offline statt, auf Straßen oder irgendwo sonst? Treffen sich da Leute?
Ja, es treffen sich Leute, aber eben sehr weniger. Also vielleicht, was offline überall in Deutschland stattfindet, kann man zunächst sagen, ist, dass aus Hamburg berichtet wird und auch aus anderen Städten, dass Protestbanner und Plakate aus den Fenstern gehängt werden. Aus Garmisch-Partenkirchen kamen Grüße mit Plakaten. In Münster ist eine gemeinsame Radfahrt geplant. Die Virologen sagen uns ja, dass man sich beim Radfahren oder auch beim Joggen eher wenig oder eher nicht infizieren kann. Eine der größten Aktionen hier in Deutschland ist die große Plakatsammelaktion auf der Wiese direkt vor dem Reichstag im Berliner Regierungsviertel, wo nach Angaben der Fridays-Bewegung bis zu 10.000 Plakate aus ganz Deutschland in den letzten Wochen nach Berlin geschickt worden sind, zu den örtlichen Fridays-Gruppen hier, dort gesammelt worden sind. Die sind sogar extra für ein paar Tage in sogenannte Isolierboxen deponiert worden, um auszuschließen, dass sich eventuell noch Viren an diesen eingeschickten Plakaten befinden. Deswegen hatte diese Plakatsammelaktion, die war auch schon geendet am Montag, Dienstag dieser Woche, um dann sozusagen die Plakate für 3 Tage in Quarantäne zu geben. Und die haben die Jugendlichen jetzt heute auf der Reichstagswiese ausgebreitet, haben auch diese Aktion dann vorhin im Livestream gezeigt mit einem Moderator, der mit Plastikhandschuhen und einem Mikrofon, das ebenfalls einen Plastiktütenüberzug hatte. Der stand da vor dem Reichstag, war aber auch wiederum wegen des schwierigen Tons eigentlich so gut wie gar nicht zu verstehen. Das hatte schon fast wieder was Humorvolles und passt zu der Art von Protest, wie wir ihn von Fridays for Future kennen, wo ja immer viel auf Humor, auch mal auf Selbstironie gesetzt wird. Und sie haben so gesehen eigentlich versucht, das Beste aus der Situation zu machen. Vielleicht wird es ja auch im Laufe des Nachmittags noch besser.
Barbara, jetzt mal ganz abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, ist dein Eindruck, kann diese Form von Klimaprotest online funktionieren?
Ich glaube, dass das niemals die Straße ersetzen kann. Ich habe in diesen Tagen auch mit einem Protestforscher darüber gesprochen. Die beschäftigt natürlich diese Frage auch, was ist überhaupt mit unserem Grundrecht auf freie Meinungsäußerung? Inwieweit können wir das noch wahrnehmen in diesen Zeiten, wo wir uns nicht mehr mit vielen Leuten auf der Straße versammeln dürfen? Und heute ist natürlich, ich habe es eben schon so ein bisschen beschrieben, auch viel Klamauk und Spaß dabei, neben der wirklich inhaltlichen, ernsten Botschaft. Aber auf Dauer ist diese Art von Protest hat einfach, würde ich sagen, nicht dieses Mobilisierungspotenzial, wie es natürlich wirkt, wenn Tausende von Jugendlichen die Innenstädte verstopfen, die laut sind, die hüpfen, die auch so ikonografische Orte besetzt haben im letzten Jahr, wie am Brandenburger Tor, wo sie gestanden haben, wo bis rüber zur Siegessäule so viele Jugendliche demonstriert haben am 20. September letzten Jahres, dass die Siegessäule im Hintergrund nur noch aussah wie eine kleine Nadel. Also das sind die Dimensionen gewesen, die kann natürlich so eine Netzaktion heute nicht gleich machen. Das funktioniert nicht. Auf der anderen Seite sehe ich an der regen Beteiligung, wie sie jetzt in der ersten Stunde stattgefunden hat, dass natürlich die junge Generation trotzdem entflammt ist jetzt im Protest in den sozialen Netzwerken. Aber es würde sich abnutzen, wenn das auf Dauer so bleiben müsste.
Aber Sie spielen das ja sozusagen für Ihr eigenes Publikum. Wer nicht zufälligerweise draufklickt, kriegt von diesen Klimaprotesten heute nichts mit.
Das ist der entscheidende Punkt, genau. Und da sind wir wieder bei dem Problem, dass die Öffentlichkeit fehlt und dass man über seine eigene Blase hinauswirken kann. Und ich habe Anfang der Woche war ich mit einer jungen Aktivistin von Fridays for Future in Kreuzberg unterwegs und war mit ihr an einer dieser Plakatsammelstellen. Und da sind wir dann auf andere Passanten getroffen, die gar nicht wussten, was es mit diesem Karton auf sich hat, der da in der Straße stand, wo man die Plakate reintun kann. Und da waren jetzt natürlich nur stichprobenartig ein paar Eindrücke, die ich gesammelt habe. Aber die Leute waren hellauf erstaunt und haben gesagt, wie, es geht wieder los mit den Fridays-Protesten jeden Freitag. Davon wussten wir gar nichts. Aber gut, dass ihr wieder was macht. Das war der Tenor.
Was ist denn da die Befürchtung bei Fridays for Future? Könnte es sein, dass, wenn diese Corona-Krise noch Monate andauert, dass das dann auch das langsame, schleichende Ende von Fridays for Future sein könnte?
Also ich glaube, die Sorge ist da, das räumen die Aktivistinnen, mit denen ich gesprochen habe, auch ganz offen ein, dass das natürlich alles andere als ideal ist und dass auch schon, muss man ja immer hinzufügen, vor Ausbruch der Corona-Pandemie es schon ein Aufmerksamkeitsloch gab, in das Fridays for Future hineingefallen sind. Gleichwohl bleibt ihr Anliegen ja weiterhin aktuell und sie argumentieren, sie versuchen weiterhin immer wieder hervorzuheben, dass sie wirklich inhaltlich argumentieren und sagen, das Pariser Abkommen ist nach wie vor nicht umgesetzt, das war schon vor der Corona-Krise so und das bleibt bislang so und sie wehren sich dagegen, dass man sozusagen jetzt im Zuge der Corona-Pandemie und der akuten Krisenbewältigung alles andere aus dem Blick gerät. Das hat die Hanna Perot auch im Interview diese Woche noch einmal so gesagt.
Ich finde, man kann nicht Probleme dadurch lösen, dass man andere Probleme, die direkt auf die akute Problematik Einfluss haben, einfach ignoriert. Wenn man sich entscheidet, Politik zu machen, dann entscheidet man sich auch, diese Verantwortung zu übernehmen. Jetzt gehen Unternehmen kaputt und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass es sozial und fair und gerecht ist. Und das gut und geplant runtergefahren wird, eben total bewusst. Aber es ist eine gute Erfahrung für die Gesellschaft.
Also Hanna Perot haben wir da gerade gehört, 16-jährige Gymnasiastin aus Berlin-Kreuzberg, die eben einfach sagt, es kann hier nicht angehen, dass wir eine Krise durch die andere ersetzen. Und ein immer wieder gehörtes Argument ist auch, dass die Corona-Pandemie jetzt die Menschen betrifft, die aktuell auf unserem Planeten leben, während die Klimakrise auch noch künftige Generationen sehr, sehr massiv schädigen wird.
Das ist ja immer so ein Gedanke, den man in der Diskussion häufig hört, dass dieser ganze Corona-Shutdown, dieser weltweite, so eine Art Generalprobe sein könnte, so eine Art Blaupause für wirklich effektiven, drastischen Klimaschutz. Ist das ein Argument, was von Fridays for Future gerne so übernommen wird?
Das hört man immer wieder. Gleich am Anfang gab es auch Unmut bei den Aktivistinnen, weil aus ihrem Eindruck es so wirkte, dass sie doch schon lange gefordert haben, wenn akute Krisen auftauchen, dass die Bundesregierung, die Politik dann bitte handeln soll. Und aus Wahrnehmung der Fridays for Future-Aktivisten ist da ja trotz Klimapaketen im letzten Jahr immer noch nicht genug passiert. Stichwort Pariser Abkommen und die Einhaltung oder Umsetzung. Und nun sehen die Jugendlichen, dass im Zuge einer Pandemie, die uns plötzlich alle in unserer Gegenwart, jetzt und hier in unserem Alltag einschränkt, unsere Existenzen teilweise bedroht, dass die Politik schnell und effektiv und mit sehr, sehr viel Geld handelt. Und das hat zunächst Frustration ausgelöst. Luisa Neubauer zum Beispiel, eines der bekannten Gesichter der Bewegung, hat gesagt, es kann doch hier nicht sein, dass wir für Fakten auf die Straßen gehen. Gemeint ist damit, das klingt erstmal so ein bisschen kryptisch, aber gemeint ist damit Fakten, also Selbstverständlichkeiten, wissenschaftliche Tatsachen, die bekannt sind und dass wir trotzdem noch dafür demonstrieren müssen, dass dagegen was getan wird. Und ganz wichtig auch noch ein Hashtag, ein neues Leitmotiv, das sich jetzt in diesen letzten Wochen herausgebildet hat, ist der Spruch Fight Every Crisis, also bekämpft jede Krise, sagen die Fridays for Future Jugendlichen. Vergesst das Klima nicht, sondern sozusagen jede Krise hat es verdient, gleichermaßen behandelt und auch angegangen zu werden. Nicht nur Corona. Da kann Corona ein Vorbild sein, aber es darf eben nicht das Einzige sein, wogegen im Moment gekämpft wird.
Dann kann diese Krise also möglicherweise ganz viele neue Ansatzpunkte für Fridays for Future liefern. Sind wir gespannt, wie das weiterläuft. Barbara Schmidt-Matern in Berlin, danke dir vielmals.
Gerne.
Und auch der EU-Gipfel gestern, der war wieder mal ein reines Videoformat. Beraten haben die Staats- und Regierungschefs in einer langen Videokonferenz. Das ist natürlich etwas völlig anderes als die üblichen Runden in Brüssel, die wir aus den letzten Jahren und Jahrzehnten kennen, mit Kamingesprächen davor und danach und mit den kleinen Plaudereien so am Rande. Gestern also wieder nur per Video. Bettina Klein hat das für uns verfolgt, vorher und hinterher. Und ich habe sie vorhin, als ich mit ihr gesprochen habe, erstmal gefragt, ob diese Bildschirmverhandlungen für die EU denn wirklich funktionieren.
Das ist eine sehr interessante Frage. Und es war ja immerhin schon die vierte Videokonferenz allein der Staats- und Regierungschefs. Und alles andere läuft auch per Videokonferenz. Auch alle Briefings laufen per Videokonferenz hier. Also das ist unser neues tägliches Geschäft, wirklich von morgens bis abends, das nur mal am Rande. Es haben immer wieder Politiker darauf hingewiesen, dass eben persönliche Treffen nicht durch solche Videokonferenzen zu ersetzen seien. Und auch Mark Rutte, der niederländische Regierungschef, fand ich ganz interessant, hat heute Nacht oder gestern Abend noch gesagt, er müsse das Weiße im Auge seines Gegenübers sehen, um zu einem Verhandlungserfolg zu kommen. Man weiß, dass viele dieser Brüsseler Deals eben zu zwei, zu dritt, zu mehreren, jedenfalls unter Ausschluss von Beobachtern zustande kommen, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das ist natürlich bei Videokonferenzen sehr viel schwieriger, weil immer ist jemand dabei. Man kann nicht im Geheimen irgendeine Art von Deal da machen untereinander. Ich persönlich muss sagen, ich bin nicht ganz sicher, ob nicht nachfolgende Generationen den bisherigen Zustand als sehr altertümlich, um nicht zu sagen mittelalterlich, begreifen werden und sich dieses Format der Videoschalte doch irgendwann mal mehr durchsetzen wird. Ich will nicht sagen, dass das persönliche Treffen komplett ersetzt werden können. Man hat jetzt auch schon gehört, wir müssen uns nochmal persönlich zusammensetzen, um diese extrem schwierigen und für die Zukunft so wichtigen Fragen auszuhandeln im Mai oder im Juni, wann immer das so ein bisschen gelockert werden kann. Aber ich denke, es hat aus meiner Sicht und auch für die Öffentlichkeit und auch für die politische Hygiene, sage ich mal, hat es aus meiner Sicht Vorteile.
Ich denke mir dabei eben auf europäischer Ebene, da kommt es doch immer darauf an, dass man sich zwischen einzelnen Gesprächsrunden mal kurz zusammen unter vier Augen trifft, vielleicht so ein Deal, so eine Vereinbarung nebenbei noch trifft. Das fällt ja jetzt alles flach, wenn eigentlich alle nur vor ihrem Bildschirm sitzen und jeder immer hört, was jeder sagt.
Im Grunde genommen ja, also es geht sehr schön ordentlich, jeder wird nacheinander rangenommen. Wir haben aber auch erlebt, das war ja der Fall vor Ostern jetzt bei den Finanzministern, die haben sich ja im gleichen Format, technische Variante getroffen, da hat man dann einfach unterbrochen oder sehr, sehr lange, bevor man sich dann zu 27 zusammengeschaltet hat, gab es eben bilaterale Gespräche am Telefon. Wie verrückt, sag ich mal, ja, also man hat versucht vorher alles zu klären, bevor man dann in diese Gesamtschalte gegangen ist. Also es gibt ja auch Möglichkeiten, das sozusagen am Telefon oder zu zweit dann zu machen, bevor man wieder in die große Runde zurückgeht. Wir haben auch gestern gehört, man hätte sich nochmal per SMS dann melden müssen, wenn nochmal weitere Regierungschefs hätten das Wort ergreifen wollen. Es gab vielleicht auch deswegen dann relativ zeitiges Ende um 19 Uhr, weil da auf diese umständlichen Geschichten keiner so große Lust hatte. Man muss jetzt auch mal sagen, das ist ja auch relativ neu, dass man sozusagen von 100 auf 0 in dieses Format gegangen ist. Und sicherlich wird man, wenn man das sozusagen dem etwas Zukunft beimessen würde, würde man sicherlich auch nochmal andere Mittel und Wege finden, das etwas zu verbessern oder sozusagen zu verfeinern, diese Rituale. Aber im Augenblick ist es für einige offensichtlich noch ein Schock, dass sie nicht mehr, ich weiß nicht, wo diese Deals da sozusagen ausgehandelt werden. Das fällt alles weg und das finden einige nicht so gut.
Aber du, wenn ich dich da richtig verstehe, du siehst das tatsächlich als die Zukunft.
Ja, nicht als die Zukunft, aber ein mögliches Element der Zukunft. Also ich weiß, ich bin da weniger pessimistisch als meine Kollegen möglicherweise, aber ich sag mal, die jüngeren Kollegen hier auch sagen, für uns ist es eigentlich völlig normal. Man fragt sich, warum muss das in Brüssel alles so mittelalterlich bisher ablaufen, jetzt mal ganz böse gesagt. Ich meine, bei diesen EU-Gipfeln, wir sitzen da quasi zu 1000 Journalisten in einem riesengroßen Raum. Das hat was von, auch von Ferienlager, ja, man sieht viele Kollegen, die man sozusagen normalerweise nicht sieht, man trifft sich dort, das ist eine ganz besondere Atmosphäre, aber dann kommen eben die Sprecher raus, es bildet sich sofort eine Menschentraube von Journalisten um sie herum und da gewinnen diejenigen, die am wenigsten Angst vor Körperkontakt haben, die am nächsten rankommen, die längsten Arme haben, ihre Mikrofon dahin halten, die längsten Ohren machen, diese Sprecher sprechen relativ leise, das ist dann eben Hintergrundgespräche. So, das alles fällt jetzt weg, das heißt, man muss es eben am Telefon machen, per SMS, per WhatsApp-Gruppe, wie auch immer. Das funktioniert nicht ideal, aber es funktioniert dafür, dass es so neu ist, doch einigermaßen. Was wirklich schlecht ist, dass wir kaum noch an sozusagen Doorsteps und Äußerungen von nicht-deutschen Politikerinnen und Politikern rankommen. Also da ist der Informationsfluss auch nicht da. Das ist nicht für alle gleichermaßen, dass man sich an eine Pressekonferenz mit Emmanuel Macron setzen kann, zum Beispiel. Oder mit anderen Staats- und Regierungschefs, wo man normalerweise ja auch reingehen kann in diese nationalen Briefings. Also da stottert der Motor doch relativ erheblich, aber wer weiß, wir werden vielleicht wieder ein wenig zum alten Format zurückkehren. Dass Elemente davon in die Zukunft reichen, kann ich mir zumindest vorstellen.
Mhm. Gut, Bettina, dann lass uns über die Inhalte auch noch sprechen. Vereinbart wurde da bei dieser Videokonferenz unter anderem ein Wiederaufbaufonds für die europäischen Volkswirtschaften, um deren Volkswirtschaften, um deren Ökonomien, deren Industrien, deren Unternehmen wieder auf die Beine zu helfen. Wie soll dieser Fonds aussehen?
Man hat sich im Grundsatz darauf verständigt, dass es den geben soll. Und wie der aussieht und wie der funktionieren soll, darüber gibt es eben den Streit. Und deswegen hat man sich eben gestern erwartungsgemäß nicht auf irgendwas verständigt, wie der aussieht, sondern man hat die EU-Kommission beauftragt, jetzt über Wochen den Bedarf zu ermitteln und genau zu analysieren und einen Vorschlag zu unterbreiten, wie man diesen Fonds gestalten könnte. Was die Kommission schon gesagt hat, die Kommissionspräsidentin, sie will das eng anbinden an den künftigen EU-Haushalt, den mehrjährigen Finanzrahmen der Jahre 21 bis 27, Klammer auf, den es noch nicht gibt, Klammer zu, da muss auch noch ausverhandelt werden. Und zweitens will die EU selbst möglicherweise eben Kredite aufnehmen, die abgesichert sind über den Haushalt. Das heißt, wo dann die Mitgliedstaaten nicht mehr in der gesamtschuldnerischen Haftung sind, sondern jeweils anteilmäßig entsprechend dem, was sie auch in den Haushalt einzahlen werden. Also diesen beiden Elemente wird es geben. Und der Streit ist jetzt unter anderem neu aufgeflammt darüber, soll vor allen Dingen Zuschüsse ausgegeben werden. Das fordern eben Staaten wie Italien, Spanien, Frankreich, Zypern, die eben schon eine sehr hohe Staatsverschuldung haben. Die sagen, wir brauchen Beihilfen, wir brauchen richtig Geld in die Hand und nicht Kredite, die uns weiter belasten, wo wir Geld zurückzahlen müssen. Es gibt auch Mischformen, dass man Kredite mit einer sehr, sehr langen Laufzeit ausgibt oder so einem Ewigkeitsprinzip dahinter. Das sind die ganzen finanztechnischen Details, die jetzt verhandelt werden müssen, und das ist in Wahrheit Zukunftsmusik.
Aber wenn man da jetzt sagt, wir verbinden diesen Wiederaufbaufonds ganz fest mit dem künftigen EU-Haushalt, verknüpft man da nicht zwei Probleme, die schon jetzt fast unlösbar erscheinen? Ich meine, um den EU-Haushalt, um den künftigen Finanzrahmen gibt es ja auch schon seit Monaten Debatten, ohne dass die gelöst werden.
Das ist korrekt, und das ist auch eine sehr interessante Beobachtung. Wir hatten ja im Februar hier so einen ersten Testballon, den Charles Michel, der Ratsvorsitzende, in die Luft hat steigen lassen, weil er mal sehen wollte, wie kommt man da vielleicht doch weiter, so einen ersten ja damals noch persönlich stattfindenden EU-Gipfel. Keinerlei Einigung. Man hat sich gestritten um die zweite Stelle hinter dem Komma. So, jetzt kommt diese Krise. Man sieht, die europäische Wirtschaft steht in der Gefahr, zusammenzubrechen. So, und jetzt ist die Bereitschaft natürlich etwas größer, mehr einzuzahlen. Das haben wir auch von der Bundeskanzlerin gestern gehört, dass man nicht mehr feilscht um die dritte, letzte Kommastelle, sondern dass man sagt, wir müssen mehr Geld in die Hand nehmen. Das wird aber bedeuten, dass der Bundestag und auch die anderen Parlamente in den Nationalstaaten werden zustimmen müssen. Wenn man sozusagen dieser Eigenbeitrag über 1,2% Bruttoinlandsprodukt hinausgeht, braucht es eine Parlamentsentscheidung. Also man wird sehr viel mehr in die Hand nehmen. Ob man jetzt sozusagen rein technisch diesen Aufbaufonds direkt in dieses Budget hineinnimmt oder ob man eben ein extra Finanzinstrument schafft, was eben Recovery Fund heißt, mit einer eigenen Aufsicht, das ist ja auch noch nicht ganz klar. Das eine ist nur, es werden Mittel aus dem Haushalt an die Staaten ausgegeben werden müssen. Und das zweite ist, dieser Haushalt wird benutzt werden von der EU-Kommission, um selbst Kredite aufzunehmen. Denn wir reden hier inzwischen von Summen zwischen 1 und 2 Billionen Euro. Also nicht die amerikanischen Billions, sondern Billionen.
Ja? Also 1000 Milliarden.
Ja, 1000 oder 2000 Milliarden.
2000 Milliarden.
So. Mhm. In diesem Korridor befindet sich das, und da wird eben quasi der Haushalt als Garantie verwendet, wo eben die 27 Mitgliedstaaten jeweils anteilmäßig auch dann die Haftung übernehmen für diese Kredite. Also es sind enorme Summen, und man rechnet damit, dass der Haushalt Anfang nächsten Jahres dann hoffentlich stehen wird. Die Staaten Südeuropas, die sehr betroffen sind, schon wollen, aber dass eigentlich schon Zahlungen jetzt im zweiten Halbjahr stattfinden. Also das ist alles ein bisschen im Fluss. Die Staaten haben gesagt, hier, liebe Kommission, du bist eine eigene Institution, jetzt mach du dich mal hier ran, setz die Experten dran, artet das alles aus, und dann sehen wir uns in ein paar Wochen im nächsten Videoschalte hier wieder.
Und was ist da jetzt deine Einschätzung? Wir haben da ja in den letzten Wochen viel drüber geredet, auch viel drüber berichtet, dass es da diese unglaubliche Kluft gibt zwischen den EU-Ländern des Südens. Vor allen Dingen reden wir natürlich immer über Italien und Spanien und dann Deutschland und die Niederlande auf der anderen Seite, die immer sehr vorsichtig sind, wenn es um solche Unterstützungen geht, gerade wenn es um Haftungsfragen geht. Ist da dein Eindruck, kommen diese beiden Seiten da sich langsam näher oder wird die Kluft größer?
Mein Eindruck ist, dass die Seiten sich näher kommen, und das ist, da rechnen wir auch eher so im grob im Rahmen von vielleicht 48 Stunden oder sowas. Und wir haben über das vergangene Wochenende noch sehr, sehr scharfe Äußerungen gehört aus Italien, aus Frankreich, von den Regierungschefs dort, auch von Emmanuel Macron, die diese Logik aufgebaut haben. Entweder Eurobonds, Corona-Bonds und alle, die das nicht wollen, die machen sich schuldig, die Europäische Union zu zerstören. Also so ist es ja zugespitzt worden. So scharf ist das nicht mehr. Die italienische Regierung ist durch den Finanzminister im Interview mit der Financial Times vor einigen Tagen vom Baum heruntergeklettert und hat gesagt, nein, also man besteht jetzt nicht mehr auf Eurobonds, sondern das wäre auch eine probate Möglichkeit, was die Kommission jetzt eben vorgeschlagen hat, dass die EU-Kommission, dass die EU Schulden aufnimmt und man dann eben eine gemeinschaftliche anteilweise Haftung vornimmt. So etwas gibt es schon, so funktioniert auch der Rettungsschirm ESM. Es gibt diese Elemente der gemeinsamen Verschuldung gibt es ja bereits in der Europäischen Union. Es gibt nur nicht diese Eurobonds, wo am Ende potenziell ein Staat für alle dann haften würde. Und das ist mit den Verträgen nicht vereinbar. Das hat Angela Merkel gestern im Bundestag nochmal gesagt, die Verträge müssten geändert werden. Also da bewegt man sich doch aufeinander zu. Wie das jetzt technisch ausgestaltet wird, das ist eben die Frage. Es gibt auch diesen Artikel 122. Paragraph 2 der europäischen Verträge, Nothilfeparagraph genannt, über den einiges auch rechtlich abzusichern wäre. Ich meine, das hängt jetzt wirklich auch von der Schwere der Krise ab. Und wenn es wirklich jetzt spitz auf Knopf stehen würde im nächsten Jahr oder wann auch immer in 2 Jahren und man sieht, man die Währungsunion, die Eurozone ist nur zu halten durch diese gemeinschaftliche Schuldenaufnahme, wird man sich möglicherweise auch in die Richtung bewegen, dann aber verknüpft damit, dass man auch dahin kommt, die Haushaltspolitik eben zu vergemeinschaften. Das ist ja die große Krux. Es gibt eine gemeinsame Währungsunion ohne gemeinsame Haushaltspolitik. Das ist der Geburtsfehler der Währungsunion. Das ist allen bekannt und natürlich in diesen Krisenzeiten wird das so deutlich wie sonst nie, wo die Probleme daherkommen.
Und dann sind wir gespannt drauf und warten ab, wie heftig diese Krise tatsächlich wird. Denn wenn ich dich richtig verstehe, davon hängt dann auch ab, wie letztendlich dieses Rettungsinstrument am Schluss aussehen wird.
Ja, ich wollte nur sagen, also natürlich, man analysiert jetzt die möglichen Szenarien und wird jetzt dahingehend schauen, was man braucht, welche Summen man braucht und was das probate Mittel ist. Aber wir arbeiten ja quasi parallel zur Realität, die sich entfaltet und die ja niemand vorhersehen konnte und kann. Da sind einfach sehr, sehr viele Variable und sehr viele Unsicherheitsfaktoren drin. Aber man muss jetzt dennoch schnell handeln, weil man kann nicht warten, bis alles zusammengebrochen ist.
Bettina, danke dir vielmals.
Danke dir.
Und das war auch schon wieder unser Deutschlandfunk-Podcast Der Tag, heute an diesem 24. April 2020. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse und ein schönes und entspanntes Wochenende wünsche ich. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.